ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Guten Morgen und herzlich willkommen zum HR1 Talk. Meinen heutigen Gast kennen Sie, wenn Sie sich für Fußball interessieren, aus dem Fernsehen. Sie gehört zur Dreierkette des ZDF. Da sitzen auf der Couch bei Fußballübertragungen immer ein Moderator oder eine Moderatorin und dann Christoph Kramer, Per Mertesacker und Fritzi Kromp. Herzlich willkommen, Fritzi.
Hi, schönen guten Morgen.
Im Fernsehen wimmelt es von Fußballexperten. Expertinnen gibt es noch nicht ganz so viele. Können Sie sich noch daran erinnern, wie es war, als das Telefon geklingelt hat und das ZDF dran war?
Ja, auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern. Das war schon ein sehr spezieller Moment. War allerdings weit vor der Dreierkette. War schon zweieinhalb Jahre vorher, dass ich zum ersten Mal in so eine Rolle schlüpfen durfte. Und da war ich schon auch sehr, sehr nervös zu Beginn, als ich im Studio war. Damals die Frauen-Europameisterschaft live im Studio begleiten durfte. Und dann hat das alles so ein bisschen seinen Lauf genommen.
Man macht da so eine richtige Karriere auch im Fernsehen. Das fing, glaube ich, im Morgenprogramm an und dann im Mittagsmagazin. Und irgendwann kam dann das Sportstudio und die Live-Übertragungen der großen Spiele.
Ja, so ähnlich war es. Also man wird so ein bisschen reingeschmissen und ins kalte Wasser. Und dann wird geschaut, ob du schwimmen kannst oder nicht, glaube ich. Es wird danach schon bewertet. Du kriegst nicht so viel mit an Feedback, aber scheinbar war es in Ordnung, weil irgendwie kamen dann weitere Anfragen. Ja.
Im Fernsehen und auch für die Zuschauer sind Sie die Fritzi. Ist das Ihr richtiger Name?
Nein, das ist ein Spitzname. Sagt zwar jeder zu mir Fritzi, aber mein richtiger Name ist Friederike.
Und auch in der Familie oder ist das tatsächlich so ein Fernsehname, der entstanden ist?
Es ist ein Spitzname, der entstanden ist, als ich, glaube ich, 5, 6 Jahre war. Deswegen, jeder sagt Fritzi zu mir. Die einzige war meine Oma, die wirklich Friederike gesagt hat, die ist leider mittlerweile verstorben. Und sonst gibt es eigentlich niemanden, der wirklich den kompletten Namen zu mir sagt.
Und Fritzi auf jeden Fall auch am Ende mit Y.
Das hat sich irgendwie so ergeben, ja.
Fritzi Kromp ist heute mein Gast im HR1 Talk. Fritzi Kromp ist TV-Expertin und Trainerin der U20-Frauenmannschaft von Eintracht Frankfurt. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich.
HR1.
Genau meins.
Zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fußball gehört im Moment eine Frau, die als Spielerin sehr früh ihre Karriere beenden musste, als Trainerin erfolgreich war, aber bekannt geworden ist sie durch den Job als Expertin im Fernsehen. Fritzi Kromp, gehen wir zunächst zurück nach Eisingen in Unterfranken. Wie hieß denn Ihr erster Fußballverein?
TSV Eisingen.
TSV Eisingen. Und waren da Jungs und Mädchen zusammen in der Mannschaft, als Sie gespielt haben? In der E-Jugend haben Sie angefangen, in welchem Alter?
Bambinis tatsächlich, also ganz, ganz klein. Bei den ganz Kleinen war ich und da waren Jungs und ich.
Ist das okay? Also heute ist das so ein bisschen aus der Not geboren heraus, weil so viele Kinder melden sich gar nicht mehr in den Vereinen an, dass wenn man die Mannschaft komplett haben will mit 11 Spielern, dass man da Jungs und Mädchen zusammenstecken muss.
Ja, teilweise bestimmt, dass es wirklich Sinn macht, damit eben Teams auch zusammenkommen und die Kinder nicht so früh schon irgendwie zu JFGs fahren müssen und in Nachbarorte fahren müssen. Und andererseits macht es natürlich Sinn, dass Jungs und Mädels zusammen Fußball spielen. Warum denn auch nicht?
Für alle, die jetzt nicht so im Fußball zu Hause sind, JFG, was ist das?
Jugendfördergemeinschaft. Es ist ein Zusammenschluss von mehreren Vereinen, von mehreren Ortschaften, die sich dann eben zusammentun müssen, weil sie keine eigene E-Jugend zum Beispiel mehr auf die Beine stellen können.
Haben sich Ihre Eltern für Fußball interessiert?
Nein.
Das heißt, Sie sind da allein hingedackelt mit Ihrer Sporttasche?
Nein, das nicht. Also Sie haben mich unterstützt. Sie haben mich natürlich gefahren, immer gebracht und auch teilweise dann dabei gewesen. Aber Sie haben selber eigentlich keinen Zugang zum Fußball gehabt und konnten sich auch nicht ganz erklären, dass ich unbedingt Fußball spielen wollte.
Also ich habe auch sehr früh angefangen mit 6 Jahren in einem Verein hier in Frankfurt und dann die ganze Jugendpalette durchlaufen. Da war aber nicht nur Fußball ein Thema, sondern wir haben auch im Vereinsheim Partys gefeiert. Der Verein war für uns Kinder und Jugendliche ein wichtiger Ort, auch weil viele Eltern keine Zeit hatten. Wie war das bei Ihnen?
Am Anfang eigentlich auf keinen Fall so. Da war eher noch andere Sportartenthemen. Ich habe natürlich noch parallel Tennis gespielt. Ich habe dann gern Basketball und Handball noch gespielt. Also ich war eigentlich aktiv und für mich hat der Tag hätte nie enden dürfen, was Trainingszeiten betrifft. Als ich älter wurde, im Alter 15, 16, musste ich ja dann weg von den Jungs schweren Herzens. Das war eben nicht mehr erlaubt, mit den Jungs zu spielen. Dann bin ich zu den Frauen oder noch zu einer Mädchenmannschaft. Da gab es schon Partys, die gab es schon. Da war ich schon auch immer wieder mal mit dabei. Ja, da denke ich auch gern dran zurück.
Meine ersten Fußballschuhe waren Adidas, Franz Beckenbauer hießen die damals. Was waren Ihre ersten Fußballschuhe? Können Sie sich noch erinnern?
Ich habe es letztens auf Fotos gesehen, dass es Jakobs waren. Das war auch der Sponsor des Vereins und ich glaube, das waren wirklich sogar vom Verein Schuhe erstmal, weil ich noch so klein war und klar war, ich brauche eh alle paar Monate neue. Das war, glaube ich, mein erster Schuh.
Wer waren Ihre Idole, als Sie ein Kind waren?
sofern ich mich erinnern kann, da war ich natürlich schon ein bisschen älter, dann waren es schon Spieler wie Lothar Matthäus. Ich habe die Nationalmannschaft damals verfolgt. WM 90 war für mich natürlich ein Moment, den habe ich schon miterleben können und da war ich 5 Jahre alt, da kann ich mich dran erinnern.
Aber nicht, weil er Franke war, also Sie Unterfranken, er Oberfranken.
Eher durch meine Eltern natürlich, die haben da den Zugang ermöglicht und schon, klar, Lothar Matthäus war schon ein großes Idol, aber später war es dann eher so Mehmet Scholl auch, von dem weiß ich noch, hatte ich ein paar Poster im Zimmer hängen, den fand ich toll, fußballerisch und auch so, ja.
Die Trainerin und TV-Expertin Fritzi Kromp ist heute mein Gast im HR1 Talk. Fußball braucht Idole. Über ein paar haben wir heute schon gesprochen. Wer hat heute von den jungen Spielern oder Spielerinnen das Zeug zum Superstar? Wenn uns das jemand erklären kann, dann Fritzi Kromp, Trainerin und TV-Expertin. Fußballstar oder Popstar? Warum sind heutzutage diese beiden Berufsgruppen weltweit am erfolgreichsten? Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man sich selber verwirklichen kann, dass man seinen eigenen Traum leben kann. Und so ein bisschen das amerikanische Mantra, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst, leben kann. Und natürlich hat es viel mit Aufmerksamkeit und Glamour zu tun.
Ist es vielleicht auch so, dass Fußballstar und Popstar mittlerweile ähnlich wahrgenommen werden, weil die Medien, die sie bespielen, Social Media, im Grunde die gleichen Formate. Und wenn man genau hinschaut, auch die Fußball-Reels, also die Filme von Fußballern oder Fußballerinnen, sind mit Musik unterlegt. Das ist doch alles sehr ähnlich, finde ich.
Das stimmt, da gibt es viele Parallelen und ganz viel hängt sicher mit diesen Social Medias, TikToks, Instagrams zusammen, mit denen einfach unsere Jugendlichen heutzutage aufwachsen.
Über die Vereine und auch die Nationalmannschaften reden wir noch. Bleiben wir mal bei den Spielern. Was muss man mitbringen, um in diese Liga aufzusteigen?
Ja, das ist natürlich ein langer Weg. Also wenn du ganz oben ankommen willst, musst du ganz viel mitbringen. Erstmal an besonderen Fähigkeiten, an Talent, aber auch Unterstützung, was das Umfeld betrifft. Aber dann natürlich auch viel Verzicht und viel, viel harte Arbeit.
Was ist am wichtigsten? Talent, Persönlichkeit, Trainingsfleiß?
Alles. Alles. Es geht nicht ohne das eine.
Viele Eltern glauben ja, sie hätten den nächsten Lothar Matthäus oder den nächsten Kimmich oder die nächste Alexandra Popp zu Hause. Ab wann erkennt man das Talent eines Spielers oder einer Spielerin?
Das kann man schon sehr früh erkennen. Also ich war ja selber in der Talentförderung lange tätig im Auswahlbereich im Bayerischen Fußballverband, habe da mit U11, U12-Jährigen auch zu tun gehabt. Und ich muss sagen, es gibt Ausnahmetalente, da erkennst du das sehr, sehr früh, weil sie einfach herausstechen, was ihr Bewegungstalent betrifft, was ihre motorischen Fähigkeiten betreffen. Und trotzdem gibt es aber auch Beispiele, die viele überrascht haben, die spät ihren Weg gefunden haben, die sogenannten Spätzünder, von denen vielleicht keiner so richtig im Alter von 13 bis 15 gedacht hätte, dass sie es wirklich am Ende oben ankommen und schaffen.
Bei Messi war es, glaube ich, so, dass der schon mit 11 Jahren zu Barcelona transferiert worden ist, ne?
Ja, das sind diese Ausnahmetalente. Da muss man ganz ehrlich sagen, da ist es auch nicht schwer, das zu sehen. Also ich denke auch an viele junge Sportlerinnen, also Fußballerinnen in dem Fall nach, ob das Sarah Debritz oder Lena Lotzen waren. Das waren natürlich Spielerinnen, die ich jetzt im Bayerischen Verband habe sehr früh begleiten dürfen. Das konnte man nicht übersehen und das konnte man auch nicht verhindern, das Talent.
Wie war das bei Ihnen? Wie verlief die Karriere bis zu dem Moment, wo Sie aufhören mussten? Da reden wir noch drüber. Der Grund war eine schwere Verletzung. Bis zu der Zeit, als dann tatsächlich das Ende der Profikarriere als Spielerin kam, wie verlief Ihre Karriere?
Ich war schon ambitioniert und auch ein Stück weit talentiert, aber ich war nicht auf dem Weg, eine Profikarriere anzustreben. Das war klar, dazu war das Talent zu überschaubar. Ich habe mein Abitur gemacht und habe nebenher Fußball gespielt und es war noch nicht so leistungsorientiert, wie es jetzt heute aktuell meine Spielerin auch möglich machen können. Das war damals noch nicht so. Du hast mit 15, 16 einfach noch nicht profimäßige Bedingungen trainieren können. Das ist bei den Jungs ganz anders. Da haben Mädels heutzutage zum Glück andere Möglichkeiten. Und dann war ich natürlich eine Auswahlspielerin, eine bayerische Auswahlspielerin, habe da die Turniere gespielt und war auch beim DFB dann, habe aber keine U-Länderspiele machen können. Und dann kam die frühe schwere Verletzung und dann war so eine Abwägung. Wie geht's weiter? Ich wollte unbedingt studieren und da hat sich das so von sich ergeben.
Fritzi Kromp, Trainerin und TV-Expertin, ist heute zu Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Heute mit Fritzi Kromp und Klaus Reichert. Wenn die Spieler oder Spielerinnen aus den Mannschaftsbussen steigen, dann haben sie oft so riesige Kopfhörer auf. Haben Sie auch so einen Kopfhörer, Frau Kromp?
Fritzi. Ich habe tatsächlich einen zu Hause, aber den setze ich bei sowas nicht auf.
Motiviert Sie Musik?
Ja, durchaus.
Inwiefern vor dem Spiel haben Sie da so bestimmte Arten von Musik gehört?
Ja, ich selber als Spielerin auf jeden Fall. Ich weiß, dass es in der Mannschaft, in der Kabine sehr wichtig ist. Und jetzt achte ich eher darauf, dass die Spielerinnen das machen, dass sie das nicht vergessen, weil es einfach doch nochmal ein paar Energiepunkte geben kann. Und bei uns bei der Eintracht gibt es natürlich auch ein ganz spezielles Lied, das laufen muss kurz vor Anpfiff. Und das, glaube ich, motiviert auch
alle. Welcher Song ist das?
Ja, das ist das Eintracht-Lied. Das stehen wir alle im Kreis und singen es mit Betreuern, Staff, Mannschaft, alle zusammen, schmettern die zwei Strophen darunter und danach kann es dann losgehen.
Im Herzen von Europa oder ein anderes Lied?
Im Herzen von Europa,
im
genau.
Herzen von Europa. Don't Stop Believing von Journey, das ist Ihr Musikwunsch. Geht dieser Song als Motivationssong durch?
Ja, definitiv. Ich verbinde viele schöne Momente mit dem Song. Unter anderem die Weltmeisterschaft in Indien schießt mir da in den Kopf. Da haben wir es häufig vor den Spielen, aber auch zusammen mal mit der Mannschaft nach den Spielen gehört.
Hier kommt Journey, Don't Stop Believing. Im Moment steht sie im Rampenlicht, aber das war nicht immer so. Sie kennt auch die dunklen Seiten des Fußballsports. Die TV-Expertin und Trainerin Fritzi Kromp ist heute im Talk zu Gast. Frau Kromp, wie alt waren Sie, als Sie Ihre Spielerinnenkarriere beenden mussten?
Ich war Anfang 20. Mit 19 ist die Verletzung passiert im Abiturjahr. Danach war eine lange Reha. Ich habe es 1-2 Jahre noch versucht. Ich glaube, mit 21 war dann Ende.
Was ist damals passiert?
Ich war mit dem Bayerischen Fußballverband in der Bayern-Auswahl beim sogenannten Länderpokal. Das ist ein Sichtungsturnier für die Nationalmannschaft. Da spielst du dann mit deinem Verband gegen die anderen 20 Landesverbände und willst dich präsentieren, um in die Nationalmannschaft zu kommen, dort gesichtet zu werden. Und da war es am vorletzten Spieltag, es war der 3. Oktober damals in Duisburg bei fiesem Wetter, war es einfach eine Knöchelfraktur, die ich mir zugezogen habe, die dann recht kompliziert war. Ich musste direkt ins Krankenhaus und ein paar Tage später wurde ich operiert.
Als Ihnen der Arzt gesagt hat, das wird nichts mehr, können Sie sich daran noch erinnern?
Ja, das weiß man schon noch, ja.
Wie war das für Sie? Tatsächlich, dass der Traum zerplatzt ist und zwar nicht aufgrund, weil Sie vielleicht nicht gut genug waren, sondern aufgrund von einer Verletzung.
Ich habe das damals gar nicht so ernst genommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich wusste auch, dass es war kein Kreuzbandriss. Das ist eigentlich so die Verletzung, die man unter Fußballern so fürchtet, weil man weiß, danach kann es vorbei sein. Es war eine Knöchelfraktur, eine Weber-B-Fraktur heißt es ganz genau, mit Syndesmosebandriss. Aber es war eben ein bisschen so ein Trümmerbruch und war nicht ganz gut von der Erstversorgung damals in Duisburg. Aber ja, ich habe es eigentlich erstmal gar nicht so an mich rangelassen.
Sind Sie gut im Wegstecken von Niederlagen und Rückschlägen?
Mittlerweile schon, ja, aber ich muss das lernen.
Können Sie uns ein paar Ratschläge geben, wie man über so einen Rückschlag hinwegkommt?
Meinen Spielerinnen sage ich eigentlich ganz gerne, dass es einfach mit dazugehört. Es ist einfach ein Teil des Spiels, sage ich immer, dass du mit Auf und Abs umgehen kannst. Und Rückschläge sind im Leben an der Tagesordnung und in der Leistungssportkarriere sowieso. Und da gilt es, ein gutes Umfeld zu haben, eine gute innere Stärke zu entwickeln, um damit gut umzugehen.
Sie haben dann entschieden, ich mache als Trainerin weiter. Warum wollten Sie unbedingt im Fußballgeschäft bleiben?
Das hat sich so ergeben, muss ich ehrlich sagen. Da gab es nicht den Zeitpunkt oder den Tag X, an dem ich mir gesagt habe, so und jetzt ist es vorbei mit der Karriere und jetzt werde ich Trainerin, sondern das war so ein schleichender Prozess. Das eine hat sich zunehmend gemerkt, funktioniert nicht mehr mit dem Fußballspielen und das andere hat sich zunehmend ergeben, weil ich ein freiwilliges soziales Jahr im Fußball gemacht habe, im BV und dort den Zugang bekommen habe in die Trainerschiene und dann hat es gut zum Studium gepasst und dann kam so eins zum anderen.
Fritzi Kromp ist heute zu Gast im HR1 Talk. Franz Beckenbauer ist als Spieler und Trainer Weltmeister geworden, hat etliche Titel mit der Vereinsmannschaft gewonnen und hatte sein Leben lang keinen Trainerschein. Er war der Teamchef. Mein heutiger Gast hat den Trainerschein und war auch schon Europameister als Trainerin, Fritzi Kromp. Der berühmte Trainerschein, von dem gar nicht mal so selten die Rede ist. Wie kommt man an den ran?
Ja, nicht im Supermarkt, nicht im Regal kann man ihn kaufen. Man muss da schon einen langen Weg bestreiten, der auch durchaus steinig ist, vor allem als Frau, weil doch die Trainerscheine einem viel abverlangen und man erstmal zugelassen werden muss. Also es gibt Vorstufen, du musst bei der C-Lizenz anfangen, dann kommt die B-Lizenz, A-Lizenz und dann kommt der Fußballlehrer.
Gibt es nicht auch einen Schnellkurs? Also für verdiente Spieler gibt es doch irgendwie so einen Wochenendkurs oder sowas, wo die ratzfatz irgendwie den Trainerschein in der Tasche haben, oder?
Den gab es tatsächlich, da wird häufig drüber berichtet und auch, glaube ich, mit einem Schmunzeln im Gesicht muss auch Lothar Matthäus zugeben, er war einer derjenigen, der in
Mehmet Scholl auch, oder?
Nee, nicht mehr. Nein, das war nur dieser 90er WM.
Klinsmann aber.
Klinsmann war, glaube ich, mit drin. Alle, die bei der WM 90 erfolgreich für Deutschland den Titel geholt haben, den hat man es quasi angeboten. Ich glaube, die meisten haben es wahrgenommen. Da ging es, glaube ich, innerhalb von 4 Wochen, aber die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile muss jeder verdiente Ex-Profi seinen Weg
normal machen. Was lernt man, wenn man den Trainerschein macht?
Vieles. Vieles über sich, vieles von Kollegen natürlich, viel lebt von den Teilnehmern, aber natürlich auch in den verschiedenen einzelnen Teilbereichen, die den Trainerberuf ausmachen, lernt man
Nennen
sehr viel.
Nennen Sie ein paar, also ich kann mir vorstellen, Taktik zum Beispiel, das leuchtet mir sofort ein, aber es ist ja auch etwas, man lernt Sportphysiologie, glaube ich.
Was genau. Also ich muss persönlich sagen, für mich war der Fußballlehrer natürlich eine sehr prägende und tolle Zeit, aber für mich war das wichtigste und das spannendste Fach die Fußballlehre, weil da ging es eben um das, was Sie gerade angesprochen haben, viel Spieltaktik, aber eben auch viel Trainingsinhalte, wie man eine Mannschaft ordentlich trainiert. Und die anderen Bereiche kannte ich halt aus dem Studium, da habe ich nicht so wahnsinnig viel mitnehmen können, wenn ich ganz ehrlich bin. Sportmedizin, Trainingslehre, Pädagogik und dann aber
auch. Sie haben auch Sport studiert vorher.
Genau, genau. Deswegen hat sich da viel wiederholt für mich, aber der Trainingslehrebereich war schon spannend.
Wenn uns jetzt Leute zuhören und sagen, okay, ich würde auch gerne Trainerschein machen, kann man sich beim DFB da einfach anmelden? Also Sie sagten ja, es wird so ein Auswahlverfahren gemacht, aber kann sich jeder anmelden theoretisch?
Also grundsätzlich kann sich erstmal jeder anmelden für die unterste Lizenzstufe. Das ist mittlerweile die C-Lizenz. Die geht dann über den Landesverband. Das wäre dann hier der Hessische Fußballverband. Dann kann man das dezentral machen, entweder bei sich im Verein oder eben zentral in Grünberg in der Sportschule.
Sie waren die jüngste Trainerin des DFB. Wie lange haben Sie für den DFB gearbeitet und welche Titel haben Sie geholt? Europameisterin sind Sie geworden. Mit welcher Mannschaft?
Genau, da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich war insgesamt 10 Jahre beim DFB, davon 6 Jahre als Co-Trainerin und 4 Jahre dann als Cheftrainerin, immer im U17, U16-Bereich. Ich war in der Zeit dreimal mit dabei sein, als wir Europameister wurden, dreimal mit der U17 und einmal dann als Cheftrainerin, also insgesamt 4 Europameisterschaften, die wir gewinnen konnten, alle 4 im Elfmeterschießen übrigens gegen Spanien, also kurioserweise hat sich das immer wiederholt. Elfmeterschießen können wir, in der regulären Zeit gewinnen gegen Spanien können wir nicht. Und dann waren es noch 4 Weltmeisterschaften, bei denen ich dabei sein durfte.
Der DFB war früher mal die heilige Kuh des deutschen Sports, dann kamen die Skandale. Beeinflusst das die Arbeit einer Trainerin?
Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hatte keinen Einfluss. Es macht schon was mit einem. Je länger man in dem Unternehmen arbeitet, desto mehr fragt man sich, kann man noch in den Spiegel schauen und sich mit den Werten auch irgendwo committen, die der Verein nach innen und nach außen lebt.
Fritzi Kromp ist heute mein Gast. In der nächsten Stunde reden wir über Fußball als Millionengeschäft, über die großen Vereine, auch über den Verein, für den Fritzi Kromp im Moment arbeitet. Die launische Diva vom Main, ist die Eintracht das eigentlich noch?
Es hört sich auf jeden Fall gut an, aber ich würde sagen, nein.
Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören und Sie erst später eingeschaltet haben, den hr1 Talk finden Sie als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek.
hr1 Talk.
Neben ihrer Arbeit als Trainerin hat sie als TV-Expertin beim ZDF bei der EM 2024 die Zuschauer begeistert. Gemeinsam mit Per Mertesacker und Christoph Kramer hat sie die Spiele analysiert. Die Dreierkette im Fernsehen. Fritzi Kromp ist heute zu Gast im hr1 Talk. Fritzi, bevor Sie vor die Kamera treten, gibt's da ein Ritual? Viele Mannschaften bilden vor dem Spiel einen Kreis und singen das Vereinslied, haben wir ja eben schon gelernt. Gibt's den Mertesacker-Kramp-Kromp-Kreis?
Nein, in der Form nicht. Wir waren eigentlich immer recht locker. Man hat sich manchmal vielleicht noch vorher kurz abgecheckt, sowas vielleicht, so kurz Faust an Faust, irgendwie so.
Haben Sie ein Ritual, den Studioboden anfassen und dann bekreuzigen oder die Hand küssen? Also man sieht das ja bei Spielern, die auf den Rasen kommen und eingewechselt werden oder auch vorher schon auf den Rasen, wenn sie das erste Mal drauftreten, dann haben die so ein Ritual. Gibt es sowas, wenn sie ins Studio gehen?
Nein, auf gar keinen Fall. Das macht man eigentlich, man geht raus, man versucht sich schon nochmal kurz zu sammeln, kurz zu konzentrieren und dann freut man sich aber eigentlich auf das, was kommt.
Fritzi Kromp heute zu Gast im hr1 Talk. Wir haben eben schon kurz über Rituale gesprochen. Ich glaube, bei Real Madrid ist es so, dass niemand über das Wappen des Vereins läuft, das im Boden eingelassen ist, im Kabinengang. Oder bei Liverpool, da berühren die Spieler das Wappen im Kabinengang, oben irgendwie an der Decke. Fritzi Kromp, gibt es bei der Eintracht auch so ein Ritual?
Ich würde sagen, im Herzen von Europa das Lied zu singen, das ist unser Ritual. Das lieben die Spielerinnen und das ist ja auch ein gewöhnungsbedürftiger Text, den ich auch erstmal lernen musste, muss ich ehrlich sagen. Und mich immer noch teilweise wunder über den Text. Aber
ist auch so ein Schunkellied. Also.
Ja, wir stehen auch da und schunkeln zusammen, ja, und tanzen quasi ein bisschen.
Sie trainieren bei Eintracht Frankfurt die U20-Frauenmannschaft, waren vorher beim DFB. Wird man da eigentlich von einem Verein abgeworben oder muss man sich bei dem Verein bewerben?
Ersteres ist eigentlich passiert, aber klar, für mich selber musste ich erstmal die Entscheidung treffen, dass ich vom Verband erstmal weg will und mich verändern möchte, und dann kam so eins zum anderen so ein bisschen.
Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga im Moment eine Adresse. Der Ruf der Eintracht, strahlt der auch auf die Frauenmannschaften ab, oder sind das komplett getrennte Welten?
Nein, die Welten sind zum Glück mittlerweile nicht mehr komplett getrennt. Das war, glaube ich, in der Vergangenheit so. Aber durch die Fusion jetzt auch mit dem sehr erfolgreichen FFC Frankfurt, glaube ich, ist jetzt in den letzten Jahren da wirklich was entstanden, dass man von einer gemeinsamen Welt ansatzweise sprechen kann.
Die launische Diva, der FC Hollywood, die Knappen, die Fohlen, so ein Image hält über Jahrzehnte. Wie kommt es, dass sowas bleibt, auch wenn aus Vereinen irgendwann Wirtschaftsunternehmen werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Am Ende wird halt doch der Sport immer wieder aufs Wesentliche reduziert, zum Glück, und das Wirtschaftliche außen vor gelassen und das nicht als Konzern gesehen, und das ist auch gut so. Und das, glaube ich, ist auch das, warum die Leute so gerne ins Stadion gehen.
Die Spieler laufen nach dem Tor in die Ecke zu den Fans und küssen das Wappen auf der Brust, und 3 Monate später verlassen sie den Verein, wenn ein anderer Verein mehr bezahlt. Ist so eine Geste heute noch glaubwürdig?
Ja, ist schon absurd, was da aktuell sich abspielt. Ich glaube, auch diese Wintertransferperiode sucht seinesgleichen, wird gefühlt immer verrückter im Männerfußball, im Frauenbereich allerdings auch. Da bricht auch ein Rekord den nächsten. Glaubwürdig würde ich sagen schon noch, weil die Spieler, glaube ich, sich in dem Moment, wenn sie das tun, schon damit identifizieren. Aber klar, was juckt mich mein Geschwätz von gestern, morgen kann schon wieder alles anders sein.
Bei der Eintracht hat man gutes Händchen, Stars rechtzeitig zu verkaufen. Spieler, die bei der Eintracht die größten waren, sind dann bei anderen Vereinen nicht zurechtgekommen. Also Kolumuani zum Beispiel, Allaire oder auch Kostic. Wie kommt sowas? Die haben ja nicht über Nacht Fußballspielen verlernt.
Ja, da sieht man, wie fragil doch alles ist. Auch diese High Performance doch abhängig ist von mehreren Faktoren. In Frankfurt scheint die Luft gut zu sein. Nein, also zuletzt einfach auch sehr gutes Klima, glaube ich, um die Trainer und um das Management. Aber es steht und fällt schon immer mit dem Umfeld. Spieler sind keine Maschinen, sie sind Menschen, und sie müssen sich gut und wohl fühlen und gut betreut fühlen, dass sie high performen können.
Die Trainerin und TV-Expertin Fritzi Kromp ist heute mein Gast im HR1 Talk. Wir kommen zum HR1-Fragebogen. Diese Fragen stellen wir immer in der Sendung unseren Gästen. Bitte kurz antworten. Fritzi Kromp, sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Wir legen los. Was kostet ein halbes Pfund Butter?
2,60 €.
Meine schönste Reise war?
Die Weltmeisterschaft in Indien.
Von Kindern habe ich gelernt,
dass alles nicht so wichtig ist.
Mein Lieblingsessen ist?
Spargel.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Sich Menschen zu wichtig nehmen.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass sie nicht allen bewusst ist.
Bereut habe ich?
Noch nicht viel in meinem Leben.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Angela Merkel.
Peinlich war mir zuletzt?
Dass ich im Herzen von Europa die 2. Strophe vergessen habe, nach der Winterpause.
Der Glaube?
Gibt vielen Menschen Halt.
Ich habe Angst vor?
Spinnen.
Mein Lieblingsfilm ist?
Dirty Dancing.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Ich habe noch nie in meinem Leben geklaut.
Die Klamotten, also Sie tragen gerade Eintracht-Klamotten. Wenn man den Verein verlässt, darf man die eigentlich behalten oder muss man das alles zurückgeben, was man da im Laufe der Jahre bekommen hat?
Das ist eine gute Frage. Das muss ich mich erkundigen, wenn es soweit ist. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Bei wem müssen Sie sich unbedingt noch bedanken?
Bei meiner Mama.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Das 6-Minuten-Erfolgstagebuch.
Wen würden Sie gerne trainieren?
Die Männer. Basketballnationalmannschaft. Ich habe einen guten Podcast vorhin dazu gehört.
Wer darf Ihnen Trainingstipps geben?
Jeder.
Ich dachte vielleicht Lothar Matthäus, den haben Sie ja vorhin schon erwähnt, als eine Ihrer Idole.
Total gerne auch er, ja.
Fritzi Kromp, TV-Expertin und Trainerin, ist heute mein Gast im HR1 Talk. Wir spielen für Sie Amy Winehouse, Back to Black. Was verbinden Sie mit diesem Song?
Mit dem verbinde ich ihre Geschichte. Ich habe zufällig über die Weihnachtszeit ihre Doku gesehen. Sehr tragisch, sehr dramatisch, war mir vorher so noch nicht bewusst. Seitdem ich jetzt ihre Lieder im Radio höre, ja, verbinde ich da einfach viel mehr mit und bin eigentlich nach wie vor fassungslos und auch mitgenommen von ihrer Geschichte.
Hier kommt Back to Black.
Yeah.
HR1 Talk.
Mit Fritzi Kromp und Klaus Reichert, mal abgesehen von Franz Beckenbauer, der als Spieler und Trainer alles gewonnen hat, sind erfolgreiche Spieler nicht immer die besten Trainer. Jürgen Klopp und Pep Guardiola waren Profis, aber als Spieler keine Stars. Lothar Matthäus und Stefan Effenberg waren als Spieler Stars, haben aber als Trainer kein Bein auf den Boden bekommen. Warum sind Spieler aus der zweiten Reihe oft die besseren Trainer oder Trainerinnen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es nicht richtig und falsch. Ich glaube, du kannst als extrem erfolgreicher Spieler auch ein extrem guter Trainer sein. Und genau andersrum. Ohne eine große Karriere kannst du auch ein weltbester Trainer werden. Unser Trainerausbilder damals, Frank Wormuth beim Fußballlehrer, hat ein gutes Zitat immer gebracht, weil wir auch ein paar Ex-Profis im Kurs hatten. Er hat gerne und häufig gesagt, nur weil ich gut und gerne esse, bin ich noch lang kein guter Koch. Und da ist natürlich was dran. Ich erkläre es mir persönlich so, wenn du sehr lange erfolgreich Spieler warst und sehr lange gespielt hast, zum Beispiel jetzt Lothar Matthäus, unfassbare Karriere, sehr lange gespielt, lange gesund geblieben, fit geblieben, dann ist es natürlich eine Zeit, in der andere schon ihre Trainererfahrungen sammeln. Und jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe mit 19 angefangen als Trainerin, in dem Alter machst du natürlich gewisse Dinge. Du bist dir nicht zu schade für gewisse Dinge, bist da mal Co-Trainer, machst da ein Feriencamp, machst da Basistraining, machst da Stützpunkttraining. Das würde ich jetzt mit 40 vielleicht nicht mehr machen wollen, wenn ich jetzt erst einsteigen würde in das Trainergeschäft. Deswegen ist es ein Beruf, den du halt auch erlernen musst und natürlich mehr Zeit hast, wenn du nicht mehr so lange spielst, um diesen Beruf auch von der Pike auf zu lernen. Deswegen glaube ich, hat es durchaus Vorteile, wenn du nicht diese ganz erfolgreiche lange Spielerkarriere hast, weil du eben schon früher dich mit dem Beruf auseinandersetzen kannst.
Mir hat mal ein Spieler erzählt, Mannschaftskapitän, also jetzt nicht im Profibereich, der hat mir Folgendes erzählt, er hat gesagt, er hat in der Kabine der Trainer eine Ansprache gehalten und hat gesagt, so, Halbzeit, wir liegen hinten, wir spielen jetzt so und so und so und dann funktioniert das und dann sind sie rausgegangen auf den Platz und dann hat der Spieler gesagt, vergesst, was der Trainer gesagt hat, wir spielen jetzt so und so und so und dann drehen wir das Spiel. Dann drehen die das Spiel und zwar mit den Anweisungen, die der Spielführer gegeben hat. Und dann kommen sie zurück in die Kabine und dann sagt der Trainer, seht ihr, wenn ihr das macht, was ich sage, dann gewinnen wir. Also wie groß ist dann tatsächlich der Einfluss, wenn es auf den Platz geht?
Ja, das ist natürlich ein Punkt, den man immer wieder diskutieren kann. Es gibt welche, die sagen, es ist Players Game, die anderen sagen, es ist Coaches Game. Ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen und natürlich muss man immer ganz konkret hinschauen, in welcher Altersstufe und in welcher Leistungsstufe ist man denn als Trainer verantwortlich. Und ich glaube, je mehr man in den Erwachsenenbereich geht, desto geringer ist der Einfluss auch während des Spiels zum Beispiel möglich. Und trotzdem, glaube ich, kannst du auch als Bundesliga- oder Champions League-Trainer noch viel Einfluss auf deine Mannschaft und auf den Erfolg nehmen.
Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch, Tina Turner, Simply the Best. Auch wenn es ein bisschen platt ist, ist das Ihr Lebensmotto?
nicht mein Lebensmotto, aber ich liebe diesen Song. Ich liebe diese Frau. Sie spricht für mich für Lebensfreude und auch für ganz viel Power und ist ein sehr guter, motivierender Song.
Hier kommt Tina Turner. Fußball, das sind ja immer große Gefühle. Großes Glück bei Siegen, tiefe Trauer bei Niederlagen. Fritzi Kromp, Trainerin und TV-Expertin. Gibt es ein Spiel, das Ihr Leben verändert hat?
Boah, so dramatisch würde ich es nicht formulieren, aber es gibt ein Spiel, das ich mein Leben nie vergessen werde und das über allen Spielen steht, weil es nicht, weil es einen Titel gebracht hat, sondern weil in dem Spiel alles drin war und ich nur Gänsehaut kriege, wenn ich dran denke. Das war unsere EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich, damals im Kosovo.
Warum gerade dieses Spiel? Also es war im Grunde ein Endspiel zur Qualifikation, genau. Aber kein Endspiel um einen Titel.
Genau, nein, es gab danach keine Medaille, es gab einfach nur ein Ticket zur Europameisterschaft. Wir wurden später Europameister, das war aber irgendwie an dem Tag völlig zweitrangig. Ich nenne dieses Spiel, weil dieses Spiel alles drin hatte, was man sich vorstellen kann, an Höhen und Tiefen, an Emotionen, aber vor allem eins, es hat mir gezeigt, was eine Mannschaft imstande ist zu leisten, wenn sie an sich glaubt, wenn sie Führungsspieler hat, wenn sie über die Grenzen geht und das hat mir mal wieder gezeigt, warum ich diese Sportart so liebe, weil es mit nichts auf der Welt zu vergleichen ist.
Wie lange hält die Freude über einen Sieg?
Die kann schon sehr lange dauern. Also die kann schon sehr lange dauern. Natürlich wird man auch wieder schnell eingeholt. Aber wenn ich allein über dieses Spiel und den Sieg damals, wir haben nach 0-3 Rückstand das Spiel 4-3 gewonnen, wenn ich nur dran denke, dann habe ich wieder Freude im Gesicht und das hält schon wieder ein bisschen an. Aber klar, wird man häufig wieder vom Alltag eingeholt.
Wie lange hält der Ärger über eine Niederlage?
Der ist zum Glück meistens nach 2-3 Tagen auch wieder vergangen, aber jetzt im Vereinstrainerleben merke ich schon, es bestimmt eine Woche, ob du am Wochenende gewonnen oder verloren hast und du bist einfach froh, wenn du wieder spielen kannst und das wieder ins rechte Licht rücken kannst.
Was würden Sie sagen, welche Lektion war die wichtigste Ihrer Karriere?
Da muss ich an die Niederlage gegen Spanien in einem EM-Endspiel denken, das war in regulärer Zeit 0-2 verloren. Hätten wir nicht verlieren müssen, haben wir aber, weil sie doch dann die entscheidenden Aktionen für sich entschieden haben. Da war Horst Rubisch damals vor Ort in seiner Rolle als sportlicher Leiter des DFBs für die U-Teams, hat uns besucht und er hat mir nach dem Spiel im wahrsten Sinne des Wortes die Leviten gelesen.
Horst Rubisch, so ein kantiger Typ, eigentlich ganz untypisch für die ganzen rundgemurmelten, gut aussehenden Menschen, die da heute im Fußball unterwegs sind. Aber ich glaube, hoch anerkannt in der Fußballszene.
Für mich auch extrem wichtige Persönlichkeit, auch bei uns im Frauenfußball. Er hat nicht zuletzt mit der A-Nationalmannschaft nochmal einen tollen Erfolg gehabt. Das war kein Zufall. Er ist eine absolute Persönlichkeit. Wenn er spricht, ist Ruhe und man hängt an seinen Lippen und man vergisst nicht so schnell, was er zu ihm sagt.
Was geben Sie jungen Spielerinnen und Spielern mit auf den Weg, die sich ihren Traum erfüllen wollen?
Ich versuche eigentlich vor allem unsere jungen Talente in erster Linie häufig mit unserem Team, wir versuchen sie zu bestärken, weil häufig sind sie sehr am Selbstzweifeln, sind ihre eigenen größten Kritiker und wir sagen ganz gerne, vertraut in eure Füße und arbeitet weit hart.
Der hr1-Talk heute mit der Trainerin und TV-Expertin Fritzi Kromp. Jetzt ist ihr Expertenwissen gefragt. Ich habe mal ein paar unumstößliche Fußballweisheiten rausgesucht und würde gerne wissen, ob sie heute noch stimmen. Frau Kromp, Fritzi, fangen wir an. Der Ball ist rund von Sepp Herberger.
Stimmt schon immer noch, ne?
11 Freunde sollt ihr sein.
Ja, auch da ist was dran.
Ist da tatsächlich was dran? Nicht 11 Geschäftspartner oder Millionarios, sagt man ja auch oft.
Bei den Männern vielleicht, bei uns, bei den Mädels. Nee, es müssen nicht alle Freunde sein. Wir sagen immer, du musst nicht mit allen Mädels eng befreundet sein, aber man muss auf einer gewissen Ebene zusammenarbeiten können.
Das Spiel dauert 90 Minuten.
Da ist auch viel dran, plus Nachspielzeiten, muss man heutzutage sagen.
Was halten Sie davon, dass die Nachspielzeiten jetzt so ausgedehnt worden sind seit der letzten WM?
Grenzwertig, weil ich es manchmal wirklich auch nicht ganz nachvollziehen kann und es besser fände, wir würden eine Netto-Spielzeit einfügen.
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Otto ja. Rehhagel.
Ja, hat er auch recht. Ne? Ich würde sagen, manchmal verliert man, manchmal lernt man an Erfahrung.
Jetzt kommt eine Weisheit von meinem absoluten Lieblingsspieler. Jede Seite hat 2 Medaillen. Mario Basler.
Ja, hätte mir auch passieren können.
Fußball spielt sich zwischen den Ohren ab, da war teilweise Brachland, das neu bepflanzt werden musste. Rainer Bonhof hat das gesagt.
Ja, muss man erst mal drüber lachen, ja.
Ist es ein intuitives Spiel oder kann man mit Intelligenz auch sehr weit kommen? Also wenn von Spielintelligenz die Rede ist, habe ich immer das Gefühl, eigentlich reden die Leute von Intuition.
Richtig, also Intuition steht schon definitiv drüber.
Einige Leute halten Fußball für einen Kampf um Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich versichere Ihnen, dass es viel ernster ist. Bill Shankly, legendärer Liverpool-Trainer, hat es gesagt.
Ja, will man nicht so stehen lassen.
Ja gut, es gibt nur eine Möglichkeit. Sieg, Unentschieden oder Niederlage.
Da ist allerdings was dran.
Franz Beckenbauer. Gut, der muss jetzt sein, vor allem hier in Frankfurt, Mailand oder Madrid. Hauptsache Italien.
Italien, na klar, ja.
Andi Möller hat das gesagt, wird immer irgendwie Lothar Matthäus zugeschrieben, aber diese unumstößliche Weisheit stammt von einem Eintracht-Spieler. Das nächste Spiel ist immer das nächste.
Ja, kann man auch so stehen lassen, hat er recht.
Matthias Sammer, haben Sie auch schon mal sowas rausgehauen?
Ja, sicher. Also ganz sicher. Und das passiert einfach. Man ist oft gedanklich immer schon mal einen Schritt weiter und hat so viele Dinge im Kopf. Und manchmal auch direkt nach Spielen, glaube ich, sind ja auch viele Zitate gefallen. Das passiert dann einfach, ja.
Bekommen wir von Ihnen noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg? Das fragen wir auch all unsere Gäste im hr1-Talk.
Lebensweisheit würde ich Sie vielleicht jetzt nicht nennen, aber wir hatten letztens ein interessantes Teammeeting mit unseren Spielerinnen, wo es auch darum ging, Dinge zu verändern, zu kritisieren, auch besser machen zu wollen. Und da haben wir am Ende ihnen mitgegeben, es geht immer um das Mindset und es geht auch darum, change it or leave it zu verinnerlichen.
Mindset und change it or leave it, können wir das noch übersetzen?
In dem Fall war gemeint, man kann sicher mehreres damit meinen, aber in dem Fall war gemeint, dass man eine innere Einstellung zu gewissen Dingen hat, die durchaus positiv sein sollte und die da sich wenig mit anderen beschäftigt, sondern dass man bei sich ist, bei sich bleibt. Und mit dem Change it or leave it war gemeint, dass man sagt, man sollte immer überlegen, wie kann man Dinge beeinflussen und verändern, ohne zu sehr drüber zu schimpfen, sie zu kritisieren. Und wenn es einen so sehr negativ beeinflusst, dann sollte man es verändern.
Die Trainerin der U20-Frauenmannschaft der Eintracht und ZDF-TV-Expertin Fritzi Kromp. Alles Gute und danke für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank.
hr1, genau meins.